Karriereklänge.
Hallo und herzlich willkommen zum Dreiklang-Podcast der HTW Saar. Ich freue mich total, heute Johanna Bauhus hier zu haben als Gesprächspartnerin. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Und ich würde dich gleich mal zu Beginn bitten, ob du dich in ein paar Sätzen vorstellen könntest, wer du so bist, was du machst und wenn du hast, auch gerne einen Funfact über dich.
Ja, hi. Danke erstmal für die Einladung. Ich heiße Johanna Bauhus, meine Pronomen sind sie, ihr. Viele sagen, ich bin so eine Art Tausendsasserin. Ich würde sagen, ich bin vielseitig interessiert und habe ein queer-feministisches Musiklabel gegründet und eine Awareness, Diversity und Inklusionsagentur mitbegründet. Ich mache auch selber Musik und bin aber studierte Produktdesignerin.
Das habe ich gelesen. Ich finde das super spannend. Es ist, glaube ich, häufig so, dass Leute nicht Kulturmanagement studiert haben. Und deswegen wäre es für uns sehr, sehr spannend zu hören, ab wann war das denn für dich klar, dass es doch in die Kultur geht? Lag das daran, dass du schon in der Band spielst? Gab es da irgendwie Schlüsselmomente?
Ja, total. Also ich habe schon immer Musik geliebt, auf jeden Fall. Musik war immer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von meinem Leben, aber eher so als konsumierende Person. Und ich hatte aber schon immer Bock darauf, irgendwie Rockstar zu sein, ganz ehrlich. Und habe immer davon geträumt, irgendwie in einer Band zu spielen. Aber ich habe halt nie ein Instrument gelernt, ne? Und dann so, okay, das wird halt dann niemals passieren. Und ich hatte eine befreundete Band, Wenn einer lügt, dann wir, heißen die. Und für die habe ich dann Bass spielen gelernt und durfte dann auch irgendwann mit in die Band einsteigen. Und durch diese Band ist eben auch die Idee entstanden, ein eigenes Musiklabel zu gründen, weil es jetzt nicht so war, dass uns alle Labels irgendwie mit Angeboten zugeschmissen hätten und wir dann dachten, ja gut, dann müssen wir das irgendwie selber machen und uns irgendwie selber groß rausbringen. Und dazu kam noch so ein Schlüsselmoment, nachdem du da gerade gefragt hast, also es war wirklich 2016 oder so auf einer WG-Party in Dortmund und da ist uns irgendwie aufgefallen, dass wir keine anderen Frauen auf der Bühne gesehen haben bei so einer Deutschland-Österreich-Schweiz-Tour von Wenn einer lügt, dann wir. Und da ist mir das so irgendwie so wie die Schuppen von Augen gefallen, weil ich gehe seit 1000 Jahren auf Konzerte und seitdem ich 15 bin und diese Party war, da war ich dann Mitte 20 und dann dachte ich so, Alter, das kann doch nicht sein, dass das immer noch so ist, weil auch damals mit 15 im Jugendheim habe ich immer nur Männerbands gesehen, so, ne? Also alle meine Freunde, und da gender ich jetzt nicht, weil es wirklich alles Männer waren, haben in der Band gespielt und das war total cool und normal. Und gleichzeitig war es aber nicht normal, wenn eine Frau auf der Bühne zu sehen eigentlich, ne? Und damals habe ich das noch nicht so kritisch gesehen oder so, aber schon irgendwie wahrgenommen. Und naja, und auf jeden Fall dann 10 Jahre später haben wir dann halt gedacht, jo, anscheinend ist diese komplette Musikindustrie irgendwie sexistisch, aber eben nicht offiziell. Also keiner redet drüber. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir eigentlich mal machen. Also wir müssen da mal irgendwie Salz in die Wunde Musikindustrie streuen und irgendwie aufzeigen, yo, Friends, ich glaube, wir haben da ein großes Sexismusproblem irgendwo. Und irgendwie fehlen anscheinend Strukturen, die begünstigen würden, dass wir Diversität fördern könnten.
Du hast jetzt davon gesprochen, dass du dann ein Label gegründet hast, das sagst du so salopp in einem Nebensatz, aber für mich klingt das super schwierig. Wie hast du dir so die Skills beigebracht, einfach ein Label zu gründen?
Ja, also das ging relativ schnell, weil ich, so wie ich auch damals gesagt habe, ich möchte gerne Rockstar werden, ohne Bass spielen zu können, fiel es mir dann auch einfach sagen zu können, ich bin eine Label-Bossin, ohne zu wissen, was ein Musiklabel macht. Und wir hatten damals eine Freundin, die hat das auch sehr schön immer zusammengefasst und hat halt gesagt, wir brauchen auch mehr weibliche Inkompetenz in Führungspositionen, so wenn wir die Gleichberechtigung erlangen wollen. Ne? Und das fand ich eigentlich ganz cute. Und ich finde es auch immer noch gut, wenn man sich auf die Bühne stellt, wenn man nur ein paar Akkorde kann. So, ne? Das kann ausreichen. Das ist nämlich auch meine Erfahrung, dass viele total talentierte Menschen irgendwie erst so ein Instrument bis zur Perfektion können wollen, bevor sie sich irgendwie da auf die Bühne mittrauen. Das ist eigentlich total schade, dass da irgendwie so auch das Empowerment dann irgendwie so ein bisschen fehlt. Aber das ist nochmal so eine Randgeschichte. Naja, und dann habe ich aber schon irgendwie versucht herauszufinden, was eigentlich so ein Musiklabel macht. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt als Innovationsmanagerin gearbeitet. Und was ich auch früher werden wollte, ist Erfinderin, weil ich immer irgendwie Lösungen für Probleme finden wollte. Und deswegen habe ich eigentlich nur Maschinenbau und industrielles Produktdesign studiert, weil ich so dachte, damit bin ich am nächsten dran an so einer Ausbildung als Erfinderin. Und dieser Innovationsmanagement-Job kam dem dann so ein bisschen gleich. Also ich habe da so Startups geholfen, irgendwie auf den Markt zu kommen, habe so Produkte zu Ende entwickelt oder weiterentwickelt oder halt eben meine Two Cents dazugegeben. Und dann habe ich versucht herauszufinden, wie Musiklabel und Musikbusiness funktioniert. Und das ist nicht so einfach. Also das kann man nicht so einfach googeln. Ist irgendwie nicht so ein WikiHow Musiklabel oder damals gab es das auf jeden Fall nicht, vielleicht gibt es das mittlerweile. Und dann habe ich Erasmus für JungunternehmerInnen gemacht und bin bei einem Musiklabel in Österreich gelandet, in Linz, BAM Records, total tolle Menschen, und habe da so gelernt, wie Musikindustrie geht und wie Musiklabel geht.
Voll spannend. Also du würdest auch, aber habe ich jetzt rausgehört, so ein bisschen sagen, der Schlüssel ist Mut und so ein Anpackergeist und das dann auch einfach mal machen und probieren?
Vielleicht auch eine Spur von Größenwahnsinn. Da kann ich mich auf jeden Fall nicht von freisprechen. Wir haben uns auch direkt so Kunstfellmäntel gekauft, weil wir so dachten, Musiklabel-Bossin, die muss jetzt so auftreten. Ne? Ja, klar. Mut, möglicherweise.
Wenn du so sagst, du hast so mutig und hast die Ideen in die Tat umgesetzt, hattest du jemals Angst zu scheitern oder hast du die Angst ausgeblendet?
Wahrscheinlich habe ich einfach irgendwie Glück gehabt, dass ich zum einen gutes Supporting-Netzwerk durch die anderen Label-Bossinnen hatte, so wie wir uns dann auch direkt genannt haben. Und zum anderen ja haben wir ja quasi so eine Kunstfigur erschaffen. Also wir haben ja gesagt, wir möchten stellvertretend für alle Menschen, die in der Musikbranche Sexismus- und Diskriminierungserfahrungen machen, quasi einmal umrühren und das so auf unsere Schultern laden und für andere sprechen, die das vielleicht nicht können oder wollen. Und das ist vielleicht auch ja eine gute Mauer gewesen, um das überhaupt irgendwie hinzubekommen. Also sich daran festzuhalten, dass das jetzt eben diese Rolle ist, die man dann jetzt hat. So. Aber es war auch nicht einfach. Also es gab auch schon Shitstorms, es gab auch schon Hate-Kommentare. Ich zum Beispiel überlege schon, wie viele Kapazitäten ich habe, um mich dem Internet auszusetzen, also zum Beispiel politische Dinge zu teilen, weil wir mit allem, was wir machen, mit Ladies und Dadies, sind wir komplett politisch und das reicht aber auch. Und manchmal finde ich es so schade, dass wir quasi unsere Position nicht noch mehr nutzen, um nicht noch auf noch mehr Sachen hinzuweisen, um nicht noch mehr Sachen zu teilen und so weiter. Aber das ist auch eine Form von Selbstschutz. Das rate ich aber auch immer allen, zu gucken, wo sind die Grenzen und die auch einzuhalten, weil das ist, also, ne, dass es einem selbst gut geht, ist halt einfach das A und O, um auch für andere irgendwie was Gutes machen zu können und das nachhaltig eben machen zu können und nicht nur einmal vielleicht so ein Momentum zu kreieren und dann die Erfahrung zu machen, das aufgeben zu müssen oder das dann halt nicht geschafft zu haben oder dann gescheitert zu sein und so. Und scheitern ist voll okay. Ich finde, das ist mega mutig zu sagen, ich mache da jetzt mal einen Strich drunter. Das ist zum Beispiel was ich nicht kann. Also ich war schon häufig in einem Moment, wo ich gedacht habe, eigentlich müsste ich da jetzt einen Strich drunter machen.
Aber ist das nicht auch voll die Stärke, es nicht zu können oder es nicht zu machen?
Das kommt voll drauf an, ne? Also es hat bei mir persönlich auch schon dazu geführt, dass ich das auch bezahlt habe, auch mit gesundheitlichen Dingen, ne? Also ich bin auch eine Freundin davon, offen drüber zu reden, aber ich habe auch eine Therapie angefangen, weil ich in so einem Burn-on-Zustand war. Also Burn-on beschreibe ich das gerne, weil ich so Burnout-Symptomatiken hatte, also zum Beispiel Schlafstörungen und halt so die ganze Zeit so ein Stressmoment, also quasi nicht mehr entspannen können, Freizeit nicht mehr genießen zu können, weil man noch so im Kopf hatte, ey, ich muss noch oder ich möchte gerne, aber ich habe es halt noch hinbekommen. Und dann habe ich irgendwann so die Reißleine gezogen und gesagt, bevor ich in so einen Burnout-Zustand komme und es nicht mehr hinbekomme, muss ich mir jetzt irgendwie professionelle Hilfe suchen und muss das halt irgendwie angehen.
Voll gut. Hast du so ganz konkrete Sachen, die du seitdem anders machst, um dich zu schützen?
Ich habe vor kurzem mal den Stecker gezogen und bin 2 Monate auf Reisen gewesen mit meinem Mann. Jetzt, wir haben dann unterwegs geheiratet. Kleiner Funfact noch am Rande. Und ja, ich glaube, ich gehe bewusster mit meiner Zeit um und setze jetzt Grenzen. Es muss Momente geben, wo ich nicht erreichbar bin, wo ich mir persönlich auch erlaube, nicht zu antworten.
Ja, du trennst wahrscheinlich auch nicht Berufskontakte und Privatkontakte, weil es generell ja einfach unmöglich ist.
Ist total unmöglich. Also vielleicht ist es nicht unmöglich, wenn es da irgendwie Tipps gibt, so let me know. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, ne? Man ist so über diese ganzen Messenger-Dienste irgendwie die ganze Zeit erreichbar und ich kann das total gut verstehen, dass das ja natürlich auch eine Erleichterung ist auf eine Art, einfach mal eben schnell irgendeinem Kontakt schnell mal zu schreiben, aber man erwartet dann ja auch irgendwie bei Messengern, dass man da nach Zeit X eine Antwort bekommt. Und auch das habe ich halt gemerkt, habe ich auch meinen Friends dann gesagt. Ich habe das Gefühl, ich muss so viele Nachrichten am Tag beantworten, dass ich die privaten Nachrichten hinten angeschoben habe. Und das ist nicht cool.
Auf jeden Fall. Wenn du von diesen ganzen Nachrichten, die auf dich einprasseln, sprichst, du machst ja außer das Label noch viele andere Projekte. Und da würde mich mal interessieren, wie so ein Arbeitstag bei dir so abläuft. Wahrscheinlich sind sie alle verschieden, gehe ich mal davon aus.
Ja, das stimmt. Also so einen typischen Arbeitstag gibt es irgendwie nicht so richtig. Aktuell habe ich noch so eine Halbtagsstelle und mache noch so eine Lohnarbeit, die nicht so mega viel zu tun hat mit meinem Kulturmanagement-Kram, den ich so mache. Und deswegen ist der Tag so ein bisschen zweigeteilt, dass ich aktuell halt die Hälfte des Tages irgendwie einer Lohnarbeit nachgehe und dann die andere Hälfte des Tages eben mit meinen Projekten arbeite. Ganz, ganz viel ist das Musiklabel. Da kann ich eigentlich schon quasi eine 40-Stunden-Woche mit füllen. Und dann kommen halt die Projekte und die Lohnarbeit on top. Deswegen habe ich mich jetzt aber auch entschieden, bald nur noch selbstständig zu sein, weil das ist vielleicht auch interessant. Also für mich war das jetzt ein paar Jahre auch gerade nach Corona und so, ne, wo halt gerade die Kulturbranche ja irgendwie auch am Boden war, wo alle Projekte auf einmal von jetzt auf gleich weg waren und du halt keine Kohle mehr verdient hast, habe ich halt irgendwann so ganz verzweifelt auf Facebook geschrieben, so ey, ich brauche jetzt sofort also sozialversicherungspflichtigen Job. Und ich will jetzt sofort in irgendeine Lohnarbeit. Und dann bin ich im Amt gelandet. Das ist ein total sicherer Job, aber hat mich so ein bisschen zerrissen, weil es so anders ist wie mein Arbeiten in der Kulturbranche. Also für mich persönlich habe ich das nicht hinbekommen, das miteinander zu verkoppeln, weil ich so viel Energie lasse, jeden Tag diese Umgewöhnung zu haben. Mhm. Und das so dann wieder meiner Natur ist zu arbeiten. Und ich mir das jetzt auch eingestehen musste, dass das einfach nichts für mich ist.
Ja.
Und jetzt probiere ich das mal anders aus. Kann auch sein, dass ich dann irgendwann sage, so, pff, Alter, aber ohne Summe X auf jeden Fall jeden Monat ist halt auch ganz schön kacke, ne? Werden wir sehen.
Mal auch ganz zwischenrein, das würde mich interessieren. Dein Bachelor- und Masterstudiengang war Industrie- und Produktdesign, oder?
Der Bachelor war industrielles Produktdesign und Maschinenbau. Ich habe in der Tat damals noch einen Diplom-Ingenieur gemacht. Und ein Bachelor of Engineering und danach ein Master of Science in Produktdesign und Prozessentwicklung.
Mhm. Und den verwendest du wahrscheinlich auch noch in deinem heutigen Berufsalltag, oder?
Schon so ein bisschen auf jeden Fall. Also ich liebe es, Platten und Merch und sowas alles irgendwie mitzugestalten oder halt wenigstens irgendwie eine Meinung dazu abzugeben, wenn ich danach gefragt werde. Ich glaube aber, was so mehr eben reinspielt, ist dieses immer was Neues entwickeln wollen. Und okay, der Zustand ist irgendwie nicht so geil. Was könnten wir denn machen, dass der geiler wird? Sei es durch einen Prozess oder durch ein Produkt oder durch eine Dienstleistung.
Ja. Ja. Wie kommst du auf deine besten Ideen? Ist das so allein unter der Dusche oder im Austausch mit anderen?
Nee, das ist dieses allein unter der Dusche, so I wish, ganz ehrlich, so weiß ich nicht, ob das wirklich funktionieren kann. Ich glaube wirklich, dass das immer das Ergebnis von harter Arbeit. Ich habe im Studium auf jeden Fall, weiß ich noch so genau, dass ich so Nächte durchgedacht habe. Und dann war ich mir auch immer relativ sicher, ich werde, wenn ich lange genug drüber nachdenke, die Idee finden. Ich habe einen guten Skillset dafür zu wissen, wann das die Idee ist. Und dann muss ich quasi ja nur so lange denken, bis ich die Idee gefunden habe.
Du spürst das dann einfach, wenn es die richtige ist?
Ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich das Gefühl habe, dass ich da dann halt sicher bin, ja.
Mhm, das ist gut, weil ich glaube, das geht nicht allen so.
Ja, ich würde auch sagen, also dass ich so eine analytische Gabe habe, dann auch zu sagen, was an der Idee stark ist und was an der Idee vielleicht noch nicht so stark ist. Ich durchdenke so alles, so jede Eventualität irgendwie. Und das ist auch nicht unbedingt nur cool, macht aber natürlich, dass ich manchmal allein durch die Menge an Gedanken, die ich da reinbringe, dann zu einem vollständigeren Ergebnis komme.
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber es klingt auch anstrengend. Wenn wir bei auf was du stolz bist, schon sind, dann würde mich interessieren, auf welches Projekt oder auf welche Sache, die du ins Leben gerufen hast, du so am stolzesten bist.
Also es gibt ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin. Es gibt ganz viele Projekte, auf die ich echt stolz bin, muss ich echt sagen. Also ich habe schon wirklich ganz, ganz viel richtig, richtig, richtig gut gemacht auf jeden Fall. Das, was jetzt so medial eine große Beachtung gefunden hat, war dieses Cock am Ring-Projekt, was wir zusammen mit der großartigen Band Kochkraft durch KMA initiiert haben. Und das war eine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit. Es war super empowernd auch für mich, in diesem total tollen Team irgendwie voll regelmäßig und voll viel Zeit und Effort und Herzblut da reinzustecken. Und ich so das Gefühl hatte, boah, alle, die da involviert sind, und wir haben bestimmt so ein 10-köpfiges Team, geben jetzt alles. Und dann natürlich auch so dieses Medienecho davon zu erleben, was uns auch mega überrascht hat. Also ich weiß noch genau, wie ich dann irgendwie so morgens auf mein Handy geguckt hat und irgendwie Patsche schreibt so, Alter, FAZ und Süddeutsche haben uns geleakt. So krass. Und dann waren wir irgendwie in allen großen Zeitungen und auf der web.de Startseite und irgendwie El Hotzo hat getweetet und Claudia Roth war unsere Schirmfrau und ich musste mit dem Bundestag telefonieren und wir sind eingeladen worden für total viele tolle Formate und haben da irgendwie ein großes Momentum erreicht. Gleichzeitig haben wir aber es nicht geschafft, dieses Festival auszuverkaufen. Und wir dachten so, wow, wenn wir so viel Aufmerksamkeit bekommen für was so wichtig ist, eigentlich muss das doch ein No-Brainer sein. War es auch auf eine Art, aber es hat mich total enttäuscht, dass wir nicht Einlassstopp machen mussten, weißt du? Mhm. Das hätte ich mir so gewünscht. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, ja, ey, wir können das nicht nochmal machen. Wir können es nicht riskieren, dass Menschen wieder für keinen oder einen zu geringen Lohn arbeiten. Und das hat sich einfach nicht richtig angefühlt, vor allen Dingen nicht bei der Thematik.
Das verstehe ich gut. Das ist auch echt sehr, sehr schade. Hast du da Ideen, warum das nicht funktioniert hat?
Das ist auch eine gute Frage. Ja, also wenn ich mir so angucke, dass ja die meisten Festivals ja auch so irgendwie ein Jahr vorher schon announcen und in den Ticketverkauf reingehen, so viel Zeit hatten wir ja gar nicht zum Beispiel. Ja. Wir hatten ja nur so ein paar Monate. Und ich glaube aber auch, dass so Festivals, die wachsen ja alle, ne? Also die haben doch alle irgendwie auf so einem kleinen Acker mit vor ein paar hundert Menschen mal gestartet und sind dann so organisch gewachsen und immer größer geworden. Ja, und das ist aber auch die Scheiße, dass so Festivals meistens von den Menschen initiiert werden, die sich das leisten können, die das nicht aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten machen, sondern die einfach sagen so, ey, yo, ich habe noch ein bisschen Freizeit übrig, ich habe hier einen Acker, ich habe hier irgendwie die und die Ressourcen zur Verfügung, die wir auch einfach nutzen können, ohne dass ich da irgendwie was für erwarte. Und dann machen wir uns hier eine gute Zeit und dann ist es das, was ausreicht. Und dann ist es auch irgendwie klar, dass Festivals oft so von der gleichen Menschengruppe gemacht werden, ne?
Ja. Verstehe. Also es ist auch keine Fortsetzung erstmal gerade geplant.
Leider nicht. Ich habe halt auch entschieden, ich kann nicht für bessere Strukturen im Musikbusiness stehen mit meinem Musiklabel und meiner Awareness Diversity Inklusionsagentur und jeder Pore meines Daseins, wenn ich auf der anderen Seite Dinge mache, die Menschen ausbeutet.
Würde mich mal auch noch interessieren, wie hast du das Team zusammengestellt? Kennst du einfach aus jedem Bereich quasi jemanden? Wie hast du das gemacht?
Also das ist ja sowieso in der Kulturbranche wahrscheinlich eins der wichtigsten Dinge, das Netzwerk, das man hat und pflegt. Das ging halt recht schnell. Wie gesagt, die Kochkraft durch KMA, die haben eine E-Mail an uns geschrieben und so ungefähr mit dem Inhalt, yo, wisst ihr eigentlich, dass die Line-Ups so homogen sind, dass da nur Männer auf der Bühne stehen? Und dann dachte ich so, als ich das gelesen habe, ja klar, das sehe ich seit 1000 Jahren. Deswegen habe ich dieses Musiklabel gegründet. Und dann war aber so eine Power in dieser E-Mail, ne, dass ich so direkt dachte, Alter, wir müssen sofort telefonieren. Habe ich mit der Niki sofort telefoniert und wir haben da schon gespielt, wir machen jetzt was Großes daraus. Es ist dann einfach total krass gewachsen und wir haben uns dann immer die Menschen noch zusammengesucht. Also viel die Band Kochkraft, die haben auch alle schon krasse Skills. Also alle haben so voll was mitgebracht.
Das heißt, so eine Idee und das Netzwerk dazu, das wächst so organisch. So wie du vorhin schon sagtest, irgendwann weißt du dann, dass das jetzt die richtige Sache ist.
Ich glaube, wenn man für irgendwas brennt, dann kann man da Menschen auch mit anstecken. Und dann geht es aber eben auch schnell, dass man dann Menschen dazu bringt, sich auszubeuten. Da muss man irgendwie aufpassen. also so als Ratschlag, make friends when you don't need them. So meldet euch nicht nur bei irgendwelchen Personen, wenn ihr einen akuten Notfall irgendwie habt und jetzt akut Unterstützung braucht. Aber das ist natürlich sau viel Arbeit, da so ein Netzwerk zu pflegen. Und das sind ja auch nicht alle Menschen so für gemacht oder haben da so Bock drauf. Und das ist auch krass kräftezehrend, ne? Wenn du dann auf jedem Branchenevent halt irgendwie bist. Und dann hat es ja auch voll oft damit zu tun, wie lange machst du da die Party mit? Das ist auch ein großes Problem, dass halt man oftmals das Gefühl hat, man muss da jetzt mitziehen und man muss vielleicht auch irgendwie mitmachen bei allen Sachen, sei es halt Alkohol trinken, ne?
Ja, voll schwierig, das stimmt. Das heißt, wenn jemand eigentlich im Wesen introvertiert ist, muss man ab und zu aus der Komfortzone und da ein bisschen extrovertiert sein.
Das möchte ich so nicht sagen, weil ich finde das eigentlich schlecht oder scheiße, wenn man das Gefühl hat, man muss sich verbiegen. Das würde ich auf jeden Fall auch wahrscheinlich pauschal würde ich da sagen, mach das nicht. Weil ich glaube, das kann nur dazu führen, dass du irgendwie über Grenzen gehst, dass du über deine eigenen Grenzen oder die dann irgendwie wegignorierst und du wirst wahrscheinlich da so viele Federn lassen, dass du das wahrscheinlich nicht lange durchhältst. Ich glaube, es ist der Skill, den man sich antrainieren muss, zu seinen Weg zu finden, den man nachhaltig machen kann. Sich bewusst darüber machen, wo die eigenen Stärken sind und die weiter ausbauen und sich dann für die Dinge, die man irgendwie nicht so gut kann oder nicht so gerne macht, dann irgendwie Unterstützung zu suchen, weil das ist ja eigentlich auch cool, dass wir nicht alle gleich sind. Ne?
Ja.
Und sich dann, und das ist ja auch gut und erwiesen, dass je diverser ein Team ist, desto erfolgreicher ist das. So Homogenität in Teams zerstört Innovationskraft. Man muss nicht irgendwie die Rampensau sein, die eigentlich nur die ganze Zeit sich selbst darstellen möchte und labert und rauchend und saufend irgendwie auf Branchenevents rumtingelt. Also ich kann natürlich auch nur von mir sprechen. Zu versuchen, was aus dir zu machen, was du nicht bist, ist so anstrengend.
Ich glaube, das beantwortet auch schon unsere Schlussfrage mit dem Ratschlag, den ich dir gestellt hätte, was so dein Ratschlag ist für Kulturmanagement-Studierende. Ich glaube, das ist schon fast so ein zentraler, würde ich mal sagen.
Ich habe Angst, dass in der Zukunft mein Berufsfeld sehr stark von Krisen beeinflusst ist.
Ja, also erstmal wählt eine demokratische Partei. Es wird ja gar nicht mehr vor der Wahl ausgestrahlt wahrscheinlich. Nee. Ne? Ja, ich kann noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Als wir haben mal so eine Auszeichnung von der Bundesregierung gekriegt für Ladies und Ladies Label. Und dann haben wir da auch Robert Habeck getroffen. Der ist dann zu uns hingekommen und hat gesagt so, ey, ja hier mit eurem Musiklabel, sag mal, verdient ihr damit eigentlich Geld? Und wir so, nö. Und er so, hä, warum macht ihr das denn dann? Und dann haben wir gesagt, ja, weil es wichtig ist. Und dann hat er eine Rede gehalten danach und hat dann so gesagt, so, yo, Alter, die Kulturbranche ist die Branche in Deutschland, die am allermeisten Geld einspielt, aber auch deshalb, weil es Menschen gibt, die das aus diesem Ehrenamt, aus diesem, wir wollen die Welt verbessern, wir wollen Kultur fördern, aus dieser intrinsischen Motivation machen. Und die sind so wichtig, um einen gesellschaftlichen Change hinzubekommen. Ja? Wichtiger als alle anderen Branchen. Aber niemand würde das in der Automobilindustrie machen und da irgendwie im Ehrenamt dann nochmal ein Festival hochbasteln. Man muss sich da bewusst sein, wie wichtig und verantwortungsvoll eigentlich dieser Job ist. Also die Kulturbranche zu gestalten und mitzugestalten und damit ja auch die Leuchtreklame zu sein von, wie wollen wir gesellschaftlich zusammenleben. Ich glaube, das ist eine mega große Verantwortung, die man da tragen kann. Deswegen glaube ich auch, dass es so verdammt wichtig ist, auf diverse Lineups zu achten, weil das eben das Aushängeschild ist. Wenn du halt siehst, so, ey, yo, ein Lineup, da sind nur weiße Männer, dann denkst du, Kunst und Kultur wird nur von weißen Männern gemacht. Und das ist halt nicht so. Und das ist es ganz, ganz zwingend notwendig, das so darzustellen, wie es ist und da Diversität eben auch zuzulassen, dann auch zu zeigen und zu fördern. Aber Krisen, wie geht man damit um? Ich verstehe das natürlich, dass man so das Gefühl hat, wenn die Menschen durch Inflation, weißt du, wenn ein Mensch keine Kohle hat, dann spart der Mensch zuerst am Festivalticket oder an der Theaterkarte. Und gerade so kleinere Bands oder kleinere Kulturschaffende kriegen das natürlich als allererstes zu spüren. Und das ist super schade. Und macht dann im Umkehrschluss auch wieder, dass es nur noch von den Leuten gemacht wird, die sich das halt leisten können. Und deswegen wäre sozusagen das Goal zu schaffen, Strukturen zu schaffen, die das auf dem Schirm haben. Und ich habe da jetzt auch kein Allheilmittel für, aber vielleicht findet ihr das ja. Also würde ich mir wünschen so.
Ich hoffe es auch.
Ja.
Liebe Johanna, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir für deine weiteren Projekte alles, alles Gute. Karriereklänge.